Hey Hella, das ist unser erster Podcast.
Wahnsinn, oder? Wir sind im Studio.
Genau, vielleicht sollten wir uns kurz vorstellen.
Ja.
Ich bin Sebastian Zabel, Chefredakteur vom Rolling Stone.
Und ich bin Hella Wittenberg, Social Media Chefin, und jetzt geht's los.
Okay, wir haben ein richtiges Intro.
Willkommen zum Podcast Was mit Musik, dem Insider-Talk von Rolling Stone mit Hella Wittenberg und Sebastian Zabel. Heute zu Gast Christoph Ellinghaus.
Protestsongs hat es immer gegeben. Ob sie irgendwas bewirkt haben? Glaubst du, die Finanzmärkte sind deswegen heute besser geregelt? Ich glaub's nicht.
Chef des Labels City Slang. Geboren in Ostwestfalen, fiel er zunächst mit dem Fanzine Glitterhaus auf, bevor er seine Agentur Sweatshop gründete, mit der er gleich die erste Europatour von Nirvana betreute. Es folgten Deutschland- und Europatourneen für Soundgarden, Mudd Honey oder auch die Flaming Lips. Letztere sorgten schließlich für den Push, den er brauchte, um 1990 sein eigenes Label aus dem Boden zu stampfen: City Slang. Heute beherbergt das Berliner Label Acts wie Calexico, Sophia Kennedy und Nada Surf.
Deine Jobbeschreibung ist ja Head of Everything. Das klingt ja schon mal super. Aber was macht man denn als solcher in diesen unsteten Krisenzeiten so?
Was macht man in diesen Krisenzeiten? Also jetzt gerade habe ich das Büro abgeschlossen. Gestern habe ich die Kaffeemaschine abgebaut und in den Service gebracht. Wichtige Sachen. Die wirklich wichtigen Sachen.
Wo man dann so überlegt, aber habe ich wirklich abgeschlossen? Ich sollte noch mal schauen. Ich bin da erst wieder im nächsten Jahr.
Nee, ich muss gleich noch mal hin, weil jetzt hat sich herausgekriegt, wir haben ein Testpressungsproblem. Jetzt muss ich noch mal ins Büro, mir eine Testpressung nehmen, mit nach Hause nehmen, weil der Künstler hat gesagt, bei Minute 2,58 ist ein Dropout. Ja, aber gut, ja, ich leite diese Plattenfirma seit 32 Jahren und muss mir einen Kopf machen darüber, was machen wir dieses Jahr, was machen wir nächstes Jahr. Sind meine Leute gut drauf? Sind alle motiviert? Verstehen alle das, was wir wollen, wo wir hinwollen, was wir machen möchten, warum diese Band jetzt bei uns sind? Arcade Fire ist schon seit 10 Jahren nicht mehr bei uns, glaube ich. Aber haben wir mal gemacht, ja. Ja, und einfach programmatische Gedanken machen und gucken, dass die Leute zu tun und ihr Auskommen haben.
Gehört denn dann auch dazu, dass du dir Gedanken darüber machst, ob jetzt so eine Corona-Krise auch eine Möglichkeit bietet? Oder ist das nur von mir schön gedacht, dass es da auch Chancen und Möglichkeiten gibt?
Nee, da gibt es keine Chancen und Möglichkeiten. Also es gibt natürlich so ein bisschen Uptick im Streaming-Business, aber das ist ja, Streaming ist nicht für jedermann, leider Gottes. Streaming ist nur für einen geringen Ausschnitt der Musikbranche geeignet, beziehungsweise betrifft nur einen Ausschnitt der Musik. Und nein, wir sind neue Künstler, Entdecker und Aufbauer, und dazu brauchst du nichts mehr als eine Bühne und jemanden, Künstlerinnen und Künstler, die auf die Bühne wollen und zeigen, was sie tun und was sie drauf haben. Und das ist für Newcomer-Aufbau das Allerwichtigste, weil wir laufen ja erstmal nicht im Radio. Die Streaming-Services wollen auch nichts von uns wissen. Die schwierigen Vertreter bei der Presse, sie werden alt und grummelig, die hören die Sachen sich gar nicht mehr an. Also wir sind eigentlich geliefert. Unsere Bands müssen auf die Bühne. Dann kommen Menschen und entdecken die und sagen, boah, wie toll. Sophia Kennedy, hätte ich nie gedacht, dass die so mördertoll auf der Bühne ist.
Und dann, ja, die macht aber auch tolle Platten.
Und dann geht das weiter. Ja, aber
man muss sie erst sehen, meinst du? Okay.
Man muss sie unbedingt jetzt auch sehen.
Aber ja, das ist doch jetzt gerade eben schwierig. Also seit Monaten ist ja das Auf und Ab mit und das Auf und Zu von Clubs und
furchtbar.
Das ist ja, wenn du sagst, sie müssen erstmal auf die Bühne, die müssen sich zeigen, die müssen gesehen werden, dann sind das ja sehr schlechte Zeiten.
Wir verschieben gerade schon wieder irgendeine Noga Eres Tour, die im Februar stattfinden sollte, die komplett ausverkauft ist. Alle sind total scharf drauf. Das Album hat nochmal was ganz anderes ausgelöst. Das ist im März gekommen. Die war noch nie hier, hat noch nie ein Konzert gespielt. Und also auf diesem Album. Und das nervt mich einfach.
Gerade bei ihr, die hat doch auch so richtig Choreografien einstudiert, ja, und mit vielen TänzerInnen. Ja. Das will man live sehen.
Ja. Im Lido wäre jetzt vielleicht nicht so die große Tanzhorde gewesen, aber drei Wochen vor dem Lido-Auftritt spielt sie in Tel Aviv vor 7000 Leuten und da wird das große Tänzerbesteck ausgepackt. Vielleicht müssen wir einfach alle dahin.
Tja.
Ach, das geht bestimmt auch nicht wegen Reisebeschränkungen.
Ja. Na, ich habe sie wenigstens noch mal sehen können. Also von daher bin ich da privilegiert.
Wie jetzt gerade, wo sie die US-Tour gemacht hat.
Nein, das ist schon ein Weilchen her.
Ja, aber das haben wir ja alle gesehen.
Schon mal sehen,
ja,
können.
Ja, ja.
Ja. Sag mal, in Stichwort Streaming, wo siehst du die Vor- und Nachteile? Der Musikmarkt hat sich ja extrem in den vergangenen Jahren dadurch verändert und Streaming scheint alles zu dominieren. Wie ist das für City Slang?
Für Cityslang oder für Christoph Ellinghaus? Ich finde, das haben bestimmt schon viele gesagt, das ist natürlich vom Konsumentenpunkt gesehen her ganz toll. Ich habe die ganze Welt der Musik in meinem Handy und kann zu jeder Zeit meiner Lieblingsplatte rausfischen, wenn ich mich daran erinnere, was sie ist. Mhm. Aber wenn ich mich nicht daran erinnere, dann ist es auch eine Überforderung. Ne? Dann ist diese komplette, ich mache das auf, und darum gibt es ja auch so viele Playlisten und so viel Alexa spielen mir Tindersticks Radio oder irgend sowas. Mhm. Ja? Also ich finde es aus Konsumentensicht ganz toll, aber ich denke, dass es ansonsten ist es ein Plattform-Business und ein weiterer Teil des Problems, dass wir als Industrie unsere Inhalte leider schon jetzt vor 15, 20 Jahren aus der Hand gegeben haben. Das ist einfach nur ein Teil des Problems. Es ist natürlich trotzdem für die Industrie als solches dann auch wieder nicht nur ein Teil des Problems, weil es hat dazu geführt, dass diese Industrie überhaupt wieder eine komplette Wiedergeburt erlebt hat. Mhm. Wenn ich daran denke, 2004, 2005, was da für eine wahnsinns negative Missstimmung war, weil sich irgendwie 2% weniger CDs verkauft haben, weil das alles die Piraterie und BitTorrent und sie rauben uns aus, wir werden alle mit leeren Taschen nach Hause gehen und es wird nie wieder so sein, wir müssen jetzt sofort Kopierschutz da drauf glocken und unseren Künstlern noch weniger zahlen. Das war die Stimmung 2004, 2005, und jetzt sind die alle wieder mit den dicksten Taschen. Es ist so viel Geld im Umlauf, die machen Milliarden, für die Streaming gut ist, die machen unfassbare Umsätze. Und Streaming ist halt gut für Pop, für Katalog und Urban und Bland, also so lang, das tut nicht weh.
Kaminmusik.
Ja, Wallpaper, akustische Tapeten.
Und für Cityslang?
Wir haben Künstler, die streamen ganz toll. Mhm. Caribou, Roosevelt, Noga haben wir da hingebracht. Und wir haben Künstler, die streamen überhaupt nicht. Anna von Hauswolf, also die düstereren, die Tindersticks, da findet nichts statt. Ja, so. Und woran liegt das? Dann musst du dich fragen, liegt es jetzt an der Band? Liegt es an der Plattform? Und ich glaube, es ist eine Mischung. Spotify ist ja jetzt schon genervt, dass sie bei den Millennials gut angekommen sind, aber bei der nächsten Generation, die jetzt alle auf TikTok sind, eigentlich schon wieder keine Rolle mehr spielen. Und das nervt sie. Aber diese ganze Babyboomer-Generation, die Leute so alt sind wie ich, die also in den 50ern sind, und auch die Bands, ich meine, wir arbeiten mit Calexico, Lambchop, Tindersticks jetzt seit den 90ern zum Teil. Das heißt, wenn wir Mitte 20 waren und die Mitte 20 waren, dann sind die jetzt halt Mitte 50, ja, oder 50 sowas. Kurt Wagner ist 62 von Lambchop. Also das, und diese ganze Generation, die so okayes Auskommen hatten, die ein bisschen Erfolg gehabt haben, denen bricht gerade ihr ganzes Geschäft weg. Und wenn du dann nicht ununterbrochen auf Tour bist, um deinen Betrieb und dich selber zu ernähren, dann hast du kein Einkommen, weil CDs verkaufen sie nicht mehr groß. Vinyl ist ein kleiner Beitrag, ja, hier mal 300 Gruppen in der Auflage, aber das Streaming, da kommt halt nicht bei rum. Warum? Da sitzen Menschen um die Mitte 20 und überlegen, was die nächste Generation TikTok hören möchte.
Und was ist denn heute euer Hauptgeschäft? Womit macht ihr Umsatz?
Unser Umsatz ist zur Hälfte digital, wobei dann 65% aus dem Streaming kommen. Mhm. Und die andere Hälfte ist physisch, Nebenrechte und vor allen Dingen Werbung und Film, also Sync.
Vinyl wird immer ein bisschen überschätzt, ne?
Ja, also Vinyl ist nicht. Ja. Also Vinyl, es gibt, weil mal eine Zahl, es gab ja Zuwächse im Vinyl, kann man nicht von der Hand weisen. Aber wir haben seit 1990 nie eine Platte nicht auf Vinyl gemacht. Also wir haben immer Vinyl gemacht, und es ist klar, gab es da mal zwischendurch so, wow, wir haben jetzt wirklich von diesem Caribou-Album Erstauslieferung waren 25.000 Vinyls. Das war auch für uns eine Zahl, die war jetzt ein bisschen absurd. Aber wenn eine Band überhaupt nicht verkauft, dann verkaufen sie auch kein Vinyl, und dann sitzt du auf dem teuren Kram und kannst ihn wieder unter das Bett legen. Und wenn eine Band gut verkauft, dann ist es irgendwie so ein Mix aus sie streamen was, sie vinylen was und sie CD'en immer noch was, ein bisschen.
Na, auf jeden Fall ist ja Vinyl auch immer auch ein Stück Kunst, ne? Und das Bett legen würde ich jetzt nicht sagen, dann wenigstens an die Wand packen oder so. Das ist doch.
Ja, wenn du 1000 Stück von dem gleichen hast, die da rumliegen und im Weg liegen, dann.
Wallpaper, sehr entspannt.
Unterm Bett vielleicht mehr Platz.
Du aber sag mal, was mich natürlich interessiert, weil so Nirvana bin ich ja auch so ein Stück weit mit aufgewachsen. Du hast die direkt auf Tour betreut. Wie ist denn das so? Hast du da direkt richtig gute Erinnerungen noch dran oder sind das so Geschichten, die vergisst man so eher wieder?
Ja, die waren eine Underground-Band, wie alle anderen auch, mit denen wir damals gearbeitet haben. Und hast du nicht Bleach besprochen in Aspekt?
Ja, ich habe auch das erste Interview mit denen geführt in Europa überhaupt.
Also die waren halt in Aspekt freundlich erwähnt, eine gute Besprechung für die Bleach und das war's. Und dann gab es noch Mudhoney und Soundgarden und die waren alle auf gleicher, die spielten alle vor 500 Leuten in Clubs.
Also richtig. Super Durchschnitt. Nirvana sind Durchschnitt.
Nein, das ist, da muss ich kurz eingreifen. Also ich war hin und weg und geflasht, als ich die zum ersten Mal sah. Ich glaube in Rotterdam vor 150 Leuten. Da waren die aber das Vorprogramm der Band Ted.
Die haben sich aber jeden Abend abgewechselt.
Aber trotzdem war es so, dass sie zuerst gespielt haben. Und das ist aus heutiger Sicht natürlich alles ein bisschen ulkig, aber so war das.
Ja, und, diese Tour, die waren zusammen auf Tour. Und ich war mit denen zusammen auf Tour. Das hat einen Riesenspaß gemacht, weil es war halt eine Gang. Es hat echt irre, waren nette Leute, die zusammen ganz viel Spaß on the road gehabt haben. Das war ganz toll. Das Lustige war ja, dass die in Berlin gespielt haben, 2 Tage nachdem die Mauer gefallen ist. Und also diese Strecke von Bielefeld nach Berlin, das hat, glaube ich, 12 Stunden gedauert, weil es ging halt nicht vorwärts, nicht rückwärts. Und die kamen hier an und waren so richtig, what the fuck, diese ganzen tiny East German Cars. Die standen in den Trabants dazwischen. Und ich habe gesagt, ja, hier wird gerade Geschichte gemacht. Und die so, ja, komm jetzt, wir haben einen Soundcheck zu machen.
Da bestätigt ja so ein bisschen mein Gefühl, dass wenn eine Band auf Tour ist, die irgendwann auch nur noch alles so schwammig sieht und gar nicht mehr wirklich so Autopilot. Jeden Ort.
Autopilot, genau. Ja. Also es kommt drauf an. Kommt auf die Lebensphase an. Aber ja, es sind schöne Erinnerungen, klar. Das ist aber auch echt verdammt lange her jetzt, 30 Jahre.
Oh yes.
Und ich hatte ja noch mehr damit zu tun. Da gibt es auch unschöne Erinnerungen, weil ich habe ja mit Hole gearbeitet und ich habe die beiden, die kannten sich noch nicht, da kannte ich beide und es war schon, und das wurde ja dann zu so einem Zirkus, als Nirvana plötzlich, als man gesehen hat, okay, diese Band stellt hier gerade alles auf den Kopf und die Industrie ist ja klug, die sieht das ja als Erste und dann war ja ein Wahnsinnsgewese, ein Riesenalarm und dann schlägt die Maschine ja auch zu. Das hat ihn ja im Grunde genommen auch fertig gemacht. Also, und das hat mir echt total Angst gemacht. Dass ich arbeite mit Hole, da war ich mit Nirvana, hatte ich schon nichts mehr zu tun, aber da war ich so, jetzt Teil dieser Maschine zu sein, dieser Verwertungsmaschine, das fand ich sehr schwierig damals, weil es war echt ein Zirkus.
Wie meinst du, das kriegt man dann so Ansagen, die müssen zu dem Zeitpunkt da auftreten, damit das noch irgendwie medial gut mit Fotos festgehalten werden kann oder
nee,
wie?
Nee. Du hast einfach, also bei Kurt hast du auf jedem Foto gesehen, wie schwer ihm das gefallen ist, sich einfach für diese Fotosession gerade mal dahin zu stellen. Und generell ist das dann plötzlich ein Zirkus. Da gibt es dann mehr Anwälte und Anwältinnen und Manager. Und je wichtiger, desto höher. Und Platten, die Industrie, das wird dann sehr corporate. Und ich war ja hier noch so der Euro-Ableger, der jetzt die Hole-Rechte in Europa hatte. Aber im Grunde genommen ging da jetzt die Firma Geffen richtig mit steil. Und der neue Manager war Peter Mensch, eigentlich Metallica-Manager. Da ging plötzlich, und dann MTV und bla, da ging die Post ab. Also es war schwierig.
Ich habe die schöne Erinnerung an Kurt Cobain, dass, wo du Fotos sagst, als wir für Spex damals die Fotos gemacht haben, musste er auf so eine Apfelsinenkiste steigen, weil er so klein ist, damit das ausgeglichen war mit der Band. Und er hat es so gehasst.
Aber Novoselic ist auch ein 2-Meter-Typ.
Das ist ein 2-Meter-Typ, ja.
Und war das jetzt mit Grohl oder mit Chad?
Das war noch mit Chad wahrscheinlich, ne?
Der war auch klein.
Bleach, ne? Genau. Wie hat das bei dir angefangen? Womit bist du sozialisiert worden? Was waren so deine ersten musikalischen Erfahrungen?
Mein Bruder, T-Rex. The Sweet, Uriah Heep war meine erste Single, Easy Living.
Oh.
Ballroom Blitz. Das war, also, und dann aber auch ganz schnell, also, ich weiß nicht, irgendwann saßen wir auch vor der Hitparade. Wir saßen vor dem Fernseher in der Hitparade geguckt, das weiß ich auch noch. Und im Radio lief Mel Sundock oder sowas hieß der auf WDR, so ein hängengebliebener GI, und der hatte so eine Charts-Show, so eine Hitparade. Und und da gab es immer auch eine Oldie-Ecke. Und das war so, da hat man so Sachen gehört. Da liefen halt dann Slade und Susie Quattro. Das war das, was in den Charts war. Und dann gab es so Rückblenden, so, keine Ahnung, Oldies.
Was war das erste Konzert, was dich beeindruckt hat? Kannst du dich erinnern?
Das war das erste Konzert, auf das ich gegangen bin, weil sie noch Grobschnitt.
Oh.
Und sie haben 45 Minuten Rock Pommels Land gespielt und dann gab es Pyrotechnik. Das fand ich mega beeindruckend mit, weiß nicht, 13 oder 14.
Wen würdest du jetzt am liebsten mal live sehen?
The Jesus Lizard.
Okay.
Ja, aufgelöst, beste Band der Welt.
Und wann glaubst du, wird es 2022 wieder richtig reguläre Tourneen geben?
Oh, ich glaube, wir müssen uns jetzt auf so ein Fenster einrichten, April bis Oktober. Für die nächsten 4 Jahre. Und das ist echt eine Horrormeldung.
Hast du schon mal so einen Blocker da? Kein Urlaub in der Zeit, die Wochenenden müssen frei bleiben.
Naja, überleg mal, wie viele Bands wollen dann zeitgleich auf Tour sein und dann noch Festivals und bla bla und wie viele Leute können sich das leisten und.
Ausgebuchte Venues.
Sind Faktoren, ganz ehrlich.
Fehlende Stagehands.
Ja, genau. Kein Personal mehr.
Also nur Stress. Eigentlich, dann ist auch nicht mehr schön, dann, dass dann man irgendwas live sehen kann.
Ich hoffe doch. Also ich hoffe auf große, vereinende Momente und irgendwie, weiß ich nicht. Also ich freue mich zum Beispiel nächstes Jahr hoffentlich, dass ein Primavera-Festival stattfinden kann und dass da ich mit meiner ganzen Familie bei Caribou vor der Bühne stehe, morgens um 3 Uhr oder sowas. Da habe ich Bock drauf.
Schon erste Reihe, ne?
Zweite reicht. Aber mittendrin ja. Arme in die Luft.
Du sagst das gerade so. Ich finde auch, Musik hat eben diese Momente, die zusammenbringen. Und ich frage mich aber auch so, was denkst du, inwiefern kann Musik so zu gesellschaftlicher Veränderung beitragen?
Bist du deppert? Naja, bestimmt haben Bob Dylan und solche und Konsorten den Geist der 68er durchaus beflügelt. Und ich glaube, und Woody Guthrie und solche Sachen, also Protestsongs hat es immer gegeben. Ob sie irgendwas bewirkt haben? Glaubst du, die Finanzmärkte sind deswegen heute besser geregelt? Ich glaube es nicht. Also darum weiß ich nicht, ob Musik gesellschaftlich. Musik verändert sich und Musik nimmt Einfluss und Musik von, weißt du, die Musik, die wir hier gerade diskutieren, die war ja vor Nirvana zum Beispiel, war das ja total Randgruppenbeschallung. Und das hat sich komplett gedreht. Nirvana haben für eine ganze Generation oder mehr für eine Akzeptanz geschaffen einer Musik, wo auch ich tatsächlich von profitiert habe, weil sich die Radiosender geöffnet haben, weil sich Printmedien geöffnet haben, zu Dingen hin, die sie noch 2 Jahre zuvor als vollkommen irrelevant abgetan hätten. Also das ist die einzige Veränderung. Ja, und dann merkst du es immer an Werbung. Ne? Also als es in den 90ern plötzlich Jungle und Drum and Bass gab, das war ja ganz toll. Und wenn du mal in England auf so einer Drum and Bass Nacht von Goldie und seinen Freunden warst, das war für mich zumindest life-changing. Aber dann hast du halt 3 Jahre später, hörte sich die Werbung plötzlich komplett so an. Und wie hieß denn sein Label, die sie All-Nighter in London gemacht haben?
Metalheads. Oder?
Metalheads, genau. Der Metalheads All-Nighter. Ich hatte halt sowas noch nie vorher. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich hatte es nie. Es gibt so Momente in meinem Leben, musikalische Momente, wo ich plötzlich in etwas reingeworfen wurde und ich hatte keine Ahnung, dass es das gibt. Und es ist so, wow, sowas gibt es. Und das war George Clinton, Funkadelic, Parliament irgendwann mal. Lange davor und das war dann halt auch in den 90ern sowas. Mit Techno ist mir das so in der Form nie so gegangen. Also so wie mit Drum and Bass.
Gibt es das heute? So ein life-changing Sound?
Oh, das ist, glaube ich, hängt von dem vom Rezipienten ab, oder?
Nee, wir meinen ja schon dich jetzt.
Die Frage gebe ich gerne weiter, aber weiß ich nicht. Also ich bin ja in dem Alter, wo ich habe jetzt nicht viele nostalgische Knochen in mir. Ich bin eigentlich immer im Hören bei, also erst kommt das Demo, dann kommt die Rough Mix, dann kommt der Mittelmix, dann kommt der Endmix, dann kommt das Master, dann kommt die Revision und dann kommt die Anpressung und dann ist das Produkt fertig und dann hast du die Sachen so oft gehört, dass du denkst, du kennst alles und weißt, kennst jeden Ton da drauf und dann legst du dir irgendwann nochmal die Vinyl in Ruhe auf und eigentlich bei der Testpressung abhören ist es immer so, dann hörst du Sachen, die du vorher noch nie gehört hast. Aber ich höre meine Sachen ja immer, weiß nicht, 50 Mal in verschiedenen Stadien, von daher bin ich auch sehr beschäftigt damit und habe gar nicht so viel Zeit, so auf jetzt kontemporäre, viele andere Musik noch so unbedingt einzugehen oder richtig viel Zeit damit zu verbringen. Da gibt es vielleicht jedes Jahr ein, zwei Platten oder sowas, wo ich echt sage, wow, das, damit möchte ich mich mehr und dann hörst du hast immer so Spaß, das will ich hören. Aber gibt es jetzt, boah, keine Ahnung. Ja, klar. Also das, was zum Beispiel da Salt machen seit ein paar Jahren, finde ich, ist gesellschaftlich extrem relevant und musikalisch extrem toll, spaßig und super. Also das ist für mich zum Beispiel so ein Beispiel machen alles richtig und machen es auch noch ganz toll.
Genau, und gehen auch ganz andere Distributionswege.
Ja, auch das noch,
genau. Interessant. Und du hast eben gesprochen von Künstlern, mit denen du zum Teil schon seit 30 Jahren zusammenarbeitest. Kann man heute Künstler eigentlich noch so langfristig aufbauen? Was hat sich da verändert?
Du hast kein Einkommen. Früher konntest du 1500 CDs verkaufen und hast dann irgendwie 1500 mal 6 Euro erzielt. Das war ja schon mal ein bisschen was. Heute, wenn es keiner kauft, dann verkaufst du auch diese 1500 nicht. Das war ja das Schlimmste, was dir passieren konnte. Du verkaufst nur 1500 CDs. Heute hast du kein Einkommen mehr. Wenn es nicht akzeptiert wird, wenn es nicht ankommt, dann streamt es auch niemand. Mhm. Und dann hast du einfach Fakt, du investierst in PR, vielleicht in Toursupport, du gibst Videos, du machst digitales Marketing, du gibst Geld aus, du investierst und es kommt nichts mehr zurück. Einfach nichts. Und dann stehst du plötzlich davor und denkst, wow, so jetzt, die Bilanz sieht echt nicht gut aus. Und das war früher nicht ganz so dramatisch.
Was machst du in so einem Fall? Also was macht man mit, wenn eine Künstlerin, ein Künstler nicht verkauft?
Weitermachen.
Das schon.
Naja, du hast dich ja committed. Du hast ja eine Idee gehabt, warum du das machen wolltest. Noga Eres ist ein Paradebeispiel. Die hat eigentlich nicht connected. Wir haben da sehr viel dran gearbeitet. Wir haben jetzt 5 Jahre da drauf geprügelt und da reingesteckt. Und da hätte ich auch hier eine schöne Wohnung in Berlin irgendwo kaufen können, glaube ich, für die Kohle. Aber irgendwann klickt es dann und dann connected es. Und wenn es dann connected, dann ist es gut. Dann connected. Du willst ja, dass sie eine Karriere haben. Mhm. Und du willst, dass das längerfristig ist. Und das ist jetzt nochmal eine Spezialgeschichte, aber früher Lamp Chop, wir haben 5 Alben gemacht, bevor die ganze Welt geschrien hat, wow, Nixon, das ist ja toll. Da gab es halt 5 Platten davor. Dann haben wir teilweise Konzerte gespielt im Loft hier, da waren 13 Leute auf der Bühne und vielleicht 23 im Publikum. So fing das jedenfalls an. Und ja, also du musst halt ein bisschen gucken, dass du deine Kosten zusammenhältst, dass du nicht wahnsinnig viel Geld verbrennst. Und hoffen, dass du auf das richtige Pferd gesetzt hast am Ende des Tages auch. Also das Prinzip ist Hoffnung.
Na und ja. Hartnäckigkeit ja scheinbar auch, ne? Ja. Also irgendwie ist ja dann auch, wenn du da irgendwie 3 Alben noch nicht so viel passiert, dann muss man ja auch wirklich sagen, Geduld haben.
Und dann gehe ich nach Hause, heule meine Frau voll und dann baut sie mich wieder auf. Seit 30 Jahren macht sie das mit und man muss so eine Frau haben wie ich, dann geht es vielleicht.
Aber bloß nicht dem Künstler oder der Künstlerin gegenüber so sagen, ja schade, läuft gerade überhaupt nicht?
Also wir haben das eigentlich, ich glaube, die Fälle, dass wir uns nach einem Album von irgendwelchen Künstlerinnen oder Künstlern getrennt haben, weiß nicht, ob es die überhaupt gibt. Entweder haben sie sich dann wirklich aus eigenem Frust aufgelöst, oder wenn es passiert ist, dann sind wir nicht miteinander klargekommen. Weil wenn man schon nicht reich wird, dann möchte man Spaß dabei haben und nicht mit Arschlöchern arbeiten. Also mit anderen negativen Einflüssen. Und das brauchst du dann ja nicht. Und also du möchtest mit Leuten arbeiten, die du auf gleicher Ebene, auf gleicher Augenhöhe und so triffst. Und es muss vor allem Spaß machen. Also wir wollen, glaube ich, alle hauptsächlich Freude an dem haben, was wir da machen.
Da ist er wieder, der Gang-Gedanke.
Der Gang-Gedanke ist ganz wichtig. Slang-Gang. Also wir haben ja Mitarbeiter bei uns. Ich habe ganz tolle Mitarbeiter, die echt seit auch mehr als 20 Jahren zum Teil bei mir sind. Also seit 12 Jahren, seit 10 Jahren. Und das macht uns alle sehr alt. Aber dann kommt da immer mal wieder neues, junges Leben rein. Dann kommen junge Leute und erklären uns für doof oder erklären uns für verrückt oder lernen was von uns und wir von denen. Also es ist schon okay, es ist ein guter Austausch. Aber der, ja, der Gang-Gedanke ist in so einer Indie-Bude ist sowieso ganz wichtig, weil du brauchst Erfolgserlebnisse. Du brauchst, nichts schweißt mehr zusammen als Erfolgserlebnisse. Wenn du, als wir Boy Harsher das erste Mal gesehen haben, da waren die hier im Raw-Gelände, im Urban Spree vor 200 Leuten und jetzt können die am Dienstagabend die Kulturbrauerei ausverkaufen und am nächsten Abend nochmal den wie heißt das da? Ich kenne nicht mal mehr die Venues, das Astra oder wie auch immer. Also die können jetzt mal eben drei, und das, wenn du das siehst innerhalb von 2 Jahren, so von 200 auf 3000 Leute, das ist schon, das macht schon Spaß.
Eine eurer besten Bands? Feiert ja dieses Jahr ihr 30-Jähriges.
Ja, das ist ja die Testpressung, die ich gleich zu Hause mache.
Ah, sehr schön. Was habt ihr vor mit den Tindersticks 2022 zum Jubiläum?
Das ist ja, wir machen ja gerne das, also bei solchen Künstlern, die sehr gut wissen, was sie wollen, da, also Stuart kam dann irgendwann, wir haben 30-Jähriges und ich sag, ja, das, guck mal, das sind 3 Dekaden, eine bei Universal, eine bei Beggars Banquet und eine bei City Slang. Und dann machen wir doch jetzt mal eine Best of Greatest Hits. Und er so, boah. Und wir so, ich so, ja, das ist nichts. Du musst auf die Bühne gehen mit großem Orchesterbesteck und du musst Konzerte spielen, wo du die Hits, mach doch mal nicht das, was du willst als Künstler, sondern mach das, was deine Fans am liebsten von dir hätten. Einmal nur, um zum Jubiläum 30 Jahre Tindersticks. Okay, und genau das ist der Plan. Die Tour, die Philharmonie ist in Berlin, ist gut, verkauft gut. Mhm. Ich hoffe, das findet auch statt. Es ist im April, glaube ich. Es gibt dieses Album, das diese 3 Dekaden dokumentiert. Best of Greatest Hits. Heißt natürlich nicht so.
Das wäre aber ein super Titel.
Ja, genau. So steht es bei uns auf den Testpressungen. Und das gibt's in verschiedensten Formaten. Und es gibt ein ganz tolles Archiv, weil wenn eine Band 30 Jahre auf dem Buckel hat, dann kann man ja schon mal so archivarisch, so Neil Young-mäßig oder Radiohead-mäßig das Archiv aufmachen. Und da bauen wir ein monströses Archiv mit in jedem Jahr mit allem, mit Fotos, Videos, Konzerte, sehr viel Audio, sehr viel Video, sehr umfassend, sehr, also ich finde der Sache ganz angemessen.
Also ich würde jetzt schon ganz gerne die 3 Lieblingsplatten hören. Fände ich ganz gut, wenn du uns die jetzt erzählst, mal deine All-Time-Favorites.
Also All-Time, nicht was jetzt letzte Woche
war. All-Time.
All-Time. Also der 3 Lieblingsplatten. Können auch 30 sein? Also ist für mich, ich bin da nochmal wieder bei diesem prägende. Was sind prägende Erlebnisse oder prägende, was sind echte Lieblingsplatten, die ich mir gerne und viel und viel angehört. Feelies, Crazy Rhythms. Hm. Mit der Platte habe ich mein Abitur gemacht. Und die hat irgendwie so Türen aufgemacht, glaube ich, die bis heute nicht zugegangen sind.
Weil du ein 1,0er Abitur hattest und deswegen dann liest du einfach.
Schönen Gruß an meine Mutter. So ist genau so, what she just said.
Nee, so ein Genie halt.
Nein, ich habe ein wahnsinnig durchschnittliches 2,5er Faul-Abi. Ich habe auch 15 Jahre für Schule gebraucht und so. Also so, Schule und ich, das war überhaupt keine gute Mischung. Nee, aber ich habe es tatsächlich geschafft und da haben mir die Feelies dabei geholfen. Und Jesus Lizard, Goat. Wie gesagt, diese Band ist für mich sowohl live als und dieses Album ist, wenn die Fäuste in die Luft, wenn ich laut, wenn alles raus muss, dann ist das schon eine der Platten überhaupt. Und dann würde ich irgendeine Maggot Brain von Funkadelic. Das ist auch so ein Meisterwerk. Aber eigentlich müsste ich ja diese Flaming Lips Platte sagen, wegen der ich dieses Label gegründet habe. Und was für mich die beste Flaming Lips Platte ist, weil alle sagen Soft Bulletin. In a Priest-Driven Ambulance finde ich besser. Weil da haben die Flaming Lips den erste Mal diesen Schritt gemacht vom nur Krach zu Krach mit Songs. Und da hatten also die Songs, die sie klarerweise schreiben können, aber auch noch diese Edginess, diese Kante. Also das war schon die perfekte Mischung für mich aus Lärm, aber die haben halt eine Version von What a Wonderful World da drauf, dieser Song wird nie wieder besser aufgenommen werden.
Und wie war das denn damals? Hast du die...
Das waren jetzt 4.
Hat es damals wirklich so Klick gemacht und du hast gedacht, okay, die brauchen jetzt ein Label in Europa?
Nee, und, Wayne, wir waren auf Tour. Mhm. Ich war ja so Fanboy. Ich habe diese Touren gebucht, weil ich dachte, das ist eine schöne Beschäftigung und vielleicht kann man auch was davon abkriegen, Geld. Aber eigentlich wollte ich mit diese Bands sehen. Und ich bin auch mit den Bands dann immer auf Tour gegangen. Ich hatte nicht mal meine richtige Wohnung hier, weil ich war immer auf Tour. Und weil das hat das schön gemacht, das hat auch Spaß gemacht. Und Wayne meinte am Ende in der Tour, pass auf, das war super, müssen wir nochmal machen. Wir unterschreiben gerade bei Warner. Wir haben noch ein Album bei Epitaph, bei unserem Indie-Label in Amerika. Mhm. Die gibt's hier aber nicht. Und du kannst uns helfen, für das Album in Europa eine Plattenfirma zu finden. Weil wir möchten gerne nochmal auf Tour kommen, aber dann muss es hier auch einen vernünftigen Release geben. Das war nur Import-Business bis dato. Und da habe ich gesagt, ich kenne mich damit nicht aus, aber ja. Und dann habe ich, dann hat er mir eine Kassette geschickt und dann habe ich mir das angehört und gedacht, boah. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, kann ich das nicht machen? Weil ihr seid doch sowieso bei der Warner, ist doch egal. Und dann hat er gesagt, we trust you, okay. Und das war, so einfach ging das damals.
Das war der Start.
Ja.
Ging das dann auch immer so einfach? Ich meine, gerade so Hole stelle ich mir jetzt auch für den Beginn auch nicht so einfach vor, da unter Vertrag alles zu kriegen unter Dach und Fach.
Doch, das war tatsächlich auch, das war ja gleich im Jahr danach. Also es war ein Jahr später, ich war in New York, meine Freundin Janet Billig, ganz toll, die hat bei Caroline gearbeitet und die hatten Hole unter Vertrag genommen und waren und sagten, hey, komm, wir gehen ins Studio, Kim und Don produzieren gerade das neue Hole-Album. Und ich kannte Hole von den zwei Singles. Oder die eine Single gab es, glaube ich. Und dann sind wir ins Studio gegangen, haben alle kennengelernt. Kim Gordon, Don Fleming und die ganze Hole-Blase. Und dann haben wir uns zusammengehört. Und dann hat Courtney mich gefragt, was machst du denn? Und ich habe gesagt, ich habe ein Label in Europa. Und dann sagt, what if so you're gonna... Und dann hat sie zu Janet gesagt, was macht ihr nochmal in Europa? Und Janet so, yeah, so exportieren. Weil sie war ja so eine Virgin-Tochter. Und Virgin... wollte Culture Club machen zu der Zeit und ich weiß nicht was, also nicht, jedenfalls nicht das. Und dann war das recht einfach, das zu lizenzieren.
Also. Aber voll gut, ne? Man muss da auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein und für sich Werbung machen und dann läuft das.
Ja, man muss vor allen Dingen Glück haben und zur richtigen Zeit am richtigen Ort aus Versehen sein. Also das war schon, da habe ich wahnsinnig viel Schwein gehabt. Also.
Vor 10 Jahren hast du dann ja was ganz anderes gemacht, ne? Du hast die Cordoba aufgemacht. Du hast also ein sehr schönes, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, sehr schönes Weinlokal mit sehr köstlichen Speisen, ne, eröffnet. Wie kam es dazu? Oder ist das irgendwie so ein Ausgleich, statt Golfspielen, ein Ausgleich zu Musikgeschäft? Ne?
Nee, das war das zweite Mal in meinem Leben Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Einfach nur wieder das Interesse. Und Bertolt Seliger hat mir irgendwann mal eine Flasche Wein aufgemacht im Jahr 2000. Und bis dahin war ich ein wunderbarer, in der Ecke stehe, Beckstrinker. Und der Seliger hat mich und meine Frau eingeladen und uns bekocht und hat eine Flasche Rotwein aufgemacht aus Frankreich. Und ich dachte, was ist das denn? Und das hat in mir eine Weinlust und Interesse geweckt. Weil das war auch so eine richtige Epiphanie. Ich habe, ne, sowas noch nie gerochen, nicht geschmeckt und ich war total geflasht. Und dann habe ich mich da reingelesen, reingeschmeckt, reingeinformiert. Und irgendwann ein guter Freund in Wien hat dann, der so, ja, ich sammle schon seit 20 Jahren Wein, wenn du irgendwelche österreichischen Winzer und so. Und dann haben wir so Weintouren und dann, also war wirklich so, das bin da so reingepurzelt. Und Wein ist halt ein tolles Thema, weil da hast du eigentlich auch mit Künstlern zu tun. Die Winzer und Winzerinnen, die ich mag, das sind Künstler. Die haben eine Philosophie, die haben eine ganz klare Idee, was sie wollen, wo sie hinwollen. Und für mich, der Unterschied ist gar nicht groß. Das sind genauso Künstler wie meine Musikerinnen und Musiker. Und das ist auch nicht 10 Jahre her, das ist 8 Jahre her.
8 Jahre, okay, ich habe so geschätzt.
Ja, 13, 2013 war das.
Aber du hast zum eigenen Weinberg hast du es noch nicht gebracht, ne?
Nee, das ist mir, glaube ich, da bin ich ja zu faul. Ich bin ja so ein Sesselpupser, das hat ja was mit körperlicher Arbeit zu tun. Also, boah. Nee, aber Cordoba gab es dann ja auch nur 5 Jahre, das war dann ja zu wild. Das Ding, das war ja eher so, das wurde ja morgens um 4 nochmal voll. Also es war echt wüst. Und jetzt ist es ja so ein...
Gesitteter.
Gesittetes Sterne-Restaurant. Ja. aber sehr gut. Also richtig, also ich bin sehr stolz darauf, dass wir diese zweite Welle da nochmal, dass wir aus Cordoba nochmal Cordro gedreht haben. Und jetzt kann man da halt fantastisch, das ist auch ein Kunstwerk, was da, also das ist eine Experience, die nochmal auf einem anderen Level stattfindet, was du da auf dem Teller und im Glas und Zusammenspiel desgleichen und so. Also auch wieder Kunst. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass es nicht irgendwie ein schnöder, das ist jetzt nicht so eine Fischstäbchenbude. Also.
Und welche Signings oder welche Platten, auf die bist du besonders stolz, die du gemacht hast?
Naja, ich bin nicht so stolz drauf, weil ich finde, es geht um die Künstler, wie die sich entwickeln. Also, dass so ein Kurt Wagner so eine Entwicklung macht über die vielen Jahrzehnte auch, finde ich irre spannend. Und dass er sich immer noch künstlerisch herausfordert und dass ich da total dahinter stehe. Und das ist ja nur in Deutschland so, wenn der so Autotune macht, dass dann sofort, mach mal wieder richtige Musik, mach mal dieses Gemoser, das gibt's eigentlich nur hier. In anderen Ländern freuen sich die Leute, dass da jemand interessante Musik macht. Ich finde es wichtig, dass die Künstlerinnen und Künstler eine Karriere haben und die Ruhe und den Rücken frei haben, um sich zu entwickeln, um ihre Stimme zu finden und das, was sie sagen wollen, sagen können. Ob das musikalisch ist oder textlich oder wie auch immer. Und das ist, finde ich, ist so unsere Aufgabe. Und wenn das gelingt und wenn das über Jahrzehnte gelingt, darauf bin ich, glaube ich, stolz. Aber eigentlich ist es ja immer die Entwicklung der Künstler. Also so ein Caribou, als wir mit dem 2007, der kam zu uns und sagte, ich bin nicht mehr glücklich bei meinem kleinen Label in England, ich bin nicht mehr glücklich bei meinem großen Label in den USA, können wir nicht. Und dann haben wir angefangen mit diesem Andorra-Album und dann wussten wir ja nicht, dass er ein Swim-Album in sich hat. Und wir wussten schon gar nicht, dass er ein Our Love-Album in sich hat. Und also, dass der Typ so eine Entwicklung macht. Und also, aber da haben wir jetzt nicht den großen Anteil und das ist halt die jeweilige künstlerische Entwicklung. Aber sowas, wenn ich dabei sein darf oder wir als City Slang da dabei sein dürfen, finde ich das ganz toll.
Du bist immer so schön humble.
Ja, aber ich glaube, das ist so schön humble. Danke. Das ist doch aber so. Also auch, ich muss auch nochmal darauf hinweisen, das City Slang, lange war das so mein Ego-Trip, aber jetzt bin ich zum Beispiel vor 5 Jahren, habe ich gesagt, da muss jetzt mal was passieren. Ich bin 50. Ich bräuchte mal gerne, also meine Kinder, ich habe ganz tolle Kinder, die beide musikalisch irre aufgeweckt sind und vorne dabei sind und so. Aber ich habe einfach auch mal die Türen aufgemacht für andere Leute und jetzt kriege ich so viele tolle Vorschläge, dass wir jetzt so wunderschöne neue, vor allen Dingen Künstlerinnen ja, unter Vertrag genommen haben in den letzten 18 Monaten. Das liegt natürlich an meinen mega Mitarbeiterinnen in New York. Wir haben ja Büros in New York, kleine Büros, aber in Paris und London. Und da kommen halt so Anna B. Savage und Los Bichos und King Hannah, das kommt ja nicht von mir, sondern es kommt von meinen Mitarbeiterinnen hauptsächlich. Und das ist, warum soll ich da bin ich stolz drauf.
Grüße gehen raus.
Ja, Grüße gehen raus, genau.
Etwas, was wir in der Pandemie ja gelernt haben, ist, dass man Büros gar nicht mehr braucht.
Doch, finde ich schon. Also mit uns fehlt das. Wir haben jetzt, wir sind ja hier in Berlin nur, also wir sind 13 Leute oder sowas, 12. Ja, und klar war das jetzt ganz schwierig, weil du bist im Büro, nein, ich bin im Büro, nein, du bist im Büro. Es fallen aber doch viele Sachen vom Tisch oder durchs Gitter. Der Flurfunk findet nicht statt und der Flurfunk ist nach wie vor, also ist eigentlich doch sehr wichtig auch, gerade in so kleinen Strukturen, finde ich. Und außerdem ist es die Gemeinsamkeit. Ey, bei uns gab's Office-Partys. Da gibt also als Ersatz von, ich kann nicht in eine Kneipe gehen, ich kann nicht in den Club gehen. Der Vermieter hat mich morgens um 4 angerufen. Wenn deine Leute nicht sofort aufhören, dann hole ich jetzt die Polizei. Ich so, okay.
Wie bei Wolfgang Kubicki.
Weiß ich nicht, aber ich glaube, das war ganz wichtig, dass es da mal so ein Ventil gab. Wir haben eine Efterklang-Listening-Party gemacht. Danach ist, was hat Severin gesagt? Das war wie ein Korken, der aus der Sektflasche rausgepoppt ist. Danach ist dieser ganze Laden explodiert und in eine Orgie mit Desk-Surfing und ich weiß nicht was. Und ich glaube, das muss einfach auch mal.
Das ist also zum Schluss ein Plädoyer für Rock'n'Roll-Lifestyle.
Nee, aber für gemeinsam tolle Stunden haben, schöne Zeiten haben und sich über lauter Musik Kette rauchen und mit viel Alkohol anschreien.
Sehr gut. Ich finde, das ist ein grandioses Schlusswort eigentlich.
Ja, und ich kann nur sagen, Musik bewegt halt doch.
Ja, auf jeden Fall. Okay. Und wenn du nur von deinem Schreibtisch runterspringen möchtest.
Christoph, ja. Vielen Dank.
Gerne.
Ja, danke dir.